Ja, hier sehen wir diesen Hauptmann, oder wie er etwa ausgesehen haben könnte. Ja, er sitzt hier auf dem Pferd. Ich weiß nicht, ob er wirklich auf einem Pferd saß, aber die Hauptmänner im Römischen Reich, beziehungsweise die Zenturions, die hatten ein Pferd. Also ist er hier auf einem Pferd dargestellt. Er war sich einiges gewohnt, dieser Hauptmann, welcher die Kreuzigung leitete. Als Hauptmann oder eben Zenturion oder Centurio, wie man ihn damals im Römischen Reich nannte, ist er sich ja brutale Szenen gewohnt. Sicherlich gehört eine Kreuzigung nicht so zum gerade alltäglichen Geschäft, aber immerhin, einige Male hat er das schon erlebt und er muss es ja sogar leiten. Also in seinen Händen liegt das Leben und der Tod von Jesus. Natürlich handelt er nicht aus eigenem Willen, sondern er gehorcht. Aber er ist der praktische Ausführer, der Gerichtsvollzieher. Das Soldatenhandwerk ist ja grausam. Es ist ein schmutziges, dreckiges Geschäft. Wir sehen das auch wieder in diesen Tagen, in diesen Monaten, im Ukraine-Krieg, in anderen Kriegen. Nichts Schönes. Er ist ein Mann, der sich einiges gewohnt ist. Ein Handwerk voller Grausamkeit, Blut und Tod. Dieser Hauptmann ist aber gleichzeitig auch ein Mann der Tat. Er hat sich nämlich als Zenturion seinen militärischen Rang im römischen Heer hart erarbeitet. Die Zenturions waren nämlich vom Grad des Soldaten aufgestiegen. Bis zum Zenturion. Alles, was höher war, also höhere Offiziere, Stabsoffiziere bis zu den Generälen, kamen aus dem Adelstand oder aus dem Stand der Ritter. Die bekamen also das so wie geerbt. Und das hatte auch so ein bisschen die Bedeutung, dass da manchmal auch Leute kamen, die gar nicht geeignet waren bei den Höheren. Aber die Zenturions, das waren diejenigen, die das Rückgrat des römischen Heeres bildeten. Die Zenturions sind Praktiker. Sie stehen etwa normalerweise einer Hundertschaft Soldaten vor, deshalb das Wort Zenturion und Zenturion 100. Sie sind für die Ausbildung ihrer Soldaten verantwortlich, für die Pflege, für den Aufbau des Lagers, also schlichtweg für alles. Natürlich haben sie auch ihre Diener und Spezialisten, aber sie sind verantwortlich. Also so ein Hauptmann muss ein hartgesottener Typ sein, nicht einer, der zimperlich ist. Und das sieht man ja auch, als Jesus vor der Kreuzigung gegeißelt wird, da steht er auch dabei, ordnet es an und schließlich leitet er den Zug, also den Kreuzigungszug, wo Jesus ja dann das Kreuz tragen musste und dann nicht mehr konnte und ein anderer das für ihn tragen musste, das alles leitete dieser Hauptmann. Das war so das Wochenend, also Vorwochenendgeschäft noch, das sie erledigen mussten. Also irgendwie auch, doch auch Routine, gerade vor dem Wochenende noch. Drei Kreuzigungen, bringen wir das hinter uns. Und doch wird an diesem Tag das Leben des Hauptmanns verändert. Er wird berührt, was er vorhin nicht gedacht hätte. Und auch wir wollen uns wieder berühren lassen vom Karfreitag. Es ist manchmal für uns auch ein bisschen normal. Also gut, es ist einmal im Jahr, aber doch irgendwo erlebt man es immer wieder. Und auch von dieser Szenerie, was da Jesus getan oder erlebt hat, erlitten hat, aber eben auch, was er getan hat, wollen wir uns doch berühren lassen. Der Hauptmann hat... jetzt habe ich den Text gar nicht gelesen von der Bibel. Ich lese jetzt mal eben den Text, was er alles erlebt. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, die Verse 45 bis 54. Von der sechsten Stunde an, also in Klammern, das ist Mittag, kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama asaftani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen sie, der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen, halt, lasst uns sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Am Anfang hat der Hauptmann die Situation voll unter Kontrolle. Die Kreuzung läuft gut, die Leute werden angenagelt. Das ist ja das Schrecklichste, was man erleben kann, aber eben, es gehört zu seinem Handwerk. Nichts Schönes, aber es muss halt sein. Schließlich arbeitet er ja für den Staat, für eine gerechte Sache. Und das sind Verurteilte, die haben es verdient. Also gehen wir weiter. Und so werden sie gekreuzigt, emporgehoben. Aber je länger diese Kreuzigung andauert, desto mehr merkt der, dass eigentlich nicht mehr er der Handelnde ist, sondern dass da andere Kräfte oder besser gesagt jemand anders das Zepter übernimmt und der Handelnde ist. Und nicht mehr er selber. Da ist zum Beispiel dieser gekreuzigte Jesus in der Mitte, verhält sich ganz anders als seine also mit Gekreuzigten zu seiner Linken und zu seiner Rechten. Er spricht seinen Peinigern, den Soldaten, Vergebung zu, anstatt dass er sie verflucht und ihnen Rache wünscht. Die anderen, die beiden Verbrecher neben Jesus, die fluchten und verspotteten ja Jesus selber auch. Und so mitten im Leiden, oder da kommen wahrscheinlich plötzlich Kräfte hoch, Aggressionen und dann wird es umgemünzt in Spott. Dazu noch der Spott der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und Jesus war da so vor der Stadt gekreuzigt, also diese drei Kreuze. Und da kamen Leute hinein, das war, weil es Zeit des Passafests war, eine Millionenstadt. Also da waren extrem viele Leute drin und da gingen auch Volksmengen am Kreuz vorbei und die spotteten und eben spotteten über Jesus. Und er reagiert ganz anders. Komisch. Mitten in seinen Schmerzen und seiner Schmach, da reagiert der Jesus, dieser Jesus ganz anders und er sieht sogar zum Beispiel seine Mutter stehen neben dem Kreuz. Und obwohl ihm die Schmerzen plagen und er langsam am Ersticken ist, weil das ist auch ein Erstickungstod, wenn man so am Kreuz hängt, neben all den Schmerzen, die wir uns ja nicht, also ich kann mir sie nicht vorstellen, da denkt sogar Jesus an seine Mutter. Und er sieht da seinen Jünger Johannes neben seiner Mutter neben, am Kreuz und stehen und sagt ihr, schau an, das ist jetzt dein Sohn, er wird für dich sorgen, ist damit impliziert. Und zu Johannes, sein Jünger, sagt er, schau, das ist jetzt deine Mutter. Wir müssen uns auch so vorstellen, so eine Kreuzigung dauerte manchmal ein paar Tage, bis also ein Gekreuzigter starb. Also da war noch Handlung, da war noch Emotionen dran. Wir müssen aber daran denken, Jesus wurde schon voraus ausgepeitscht. Bei den anderen nehmen wir es auch an, aber bei Jesus wissen wir es. Er wurde so ausgepeitscht, dass er schon halb tot war. Also so eine Auspeitschung. Also die konnte einen schon, also die macht einem schon recht kaputt. Und doch reagierte Jesus so, dass er nicht an sich selber dachte, sondern an seine Leute, an die anderen. Ja, sogar dieser hartgesottene Verbrecher auf der einen Seite hört auf, Jesus zu verspotten, was ja sonst eben üblich war, was am Anfang ja auch geschah. Und er bekennt plötzlich seine eigene Schuld und sagt, hey, zu seinen Kollegen, du, wir haben es verdient. Aber dieser in der Mitte, dieser Jesus hat es nicht verdient. Und Jesus, er spricht dann Jesus an, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, ja, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das kann doch kein normalsterblicher Mensch tun. Das muss jemand besonders sein. Und dann diese 3 Stunden am Mittag, als es ja normalerweise am hellsten ist, wird es plötzlich stockdunkel. Also da hätte jetzt Herodes sein Schauspiel gehabt, das ist ein Wunder. Mitten im Tag Finsternis. 3 Stunden lang. Und dann das Erdbeben. Also hier werden die Kräfte der Schöpfung bewegt wegen diesem Mann am Kreuz. Ein Erdbeben ist immerhin ein sehr lebensbedrohliches Ereignis. Wenn so einem der feste Boden unter dem eben nicht mehr fest ist, sondern wackelt. Und die Finsternis mitten am Tag, lebensfeindlich. Eine Sonnenfinsternis kann es ja nicht gewesen sein, denn eine solche dauert ja nur ein paar Minuten. Und in der Zeit des Passafests, wo Jesus ja gekreuzigt wurde, herrscht immer Vollmond. Und nur bei Leermond gibt es Sonnenfinsternisse. Also diese Dunkelheit ist übernatürlich, nicht erklärbar. Und das spürt ja auch dieser Hauptmann. Und auch die anderen, die um ihn herum standen. Aber er hat noch die Verantwortung, dass das alles klappt mit der Kreuzigung. Also bei diesem Hauptmann stand irgendwo war im Hinterkopf auch drin, wenn da etwas schief läuft und irgendeiner von diesen Gekreuzigten sich irgendwie befreien kann oder loskommt, dann kostet das meinen Kopf. Das war irgendwie beim Hauptmann auch drin. Wird zwar nicht erwähnt, aber das war Tatsache. Diese Dunkelheit. Der Hauptmann hat etwas gespürt, dass da mehr geht als einfach Irdisches oder Natürliches, sondern da geht es um Übernatürliches. Der Hauptmann merkt, dass da jemand anders jetzt agiert, einer, der höher ist als die Menschen, nämlich Gott. Und auf der Homepage jesus.ch fand ich folgenden Text. Diese unheimliche Finsternis, während Jesus, der Sohn Gottes, zwischen Himmel und Erde am Kreuz hing, lässt uns ein klein wenig ahnen, welche Bedeutung dieser Kampf hatte, der dort ausgetragen wurde. Es war der Kampf des Lichts gegen die Finsternis, der Kampf des Lebens gegen den Tod, der Kampf des Himmels gegen die Hölle. Hier erduldete Jesus Christus die Gottverlassenheit, die wir ohne sein Leiden und Sterben in alle Ewigkeit hätten erleiden müssen. Also Jesus erlebte diese Gottverlassenheit, die wir eigentlich verdient, die ich und du verdient haben, hätten erleiden müssen. Ende Zitat. Also der Hauptmann merkt etwas von dieser Bedeutung und folgert richtig, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Was für ein Zeugnis. Ja, das hat Jesus für uns getan, für mich und auch für dich. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er sein Leben für dich gelassen, damit, wenn du an ihn glaubst, nicht in diese Gottverlassenheit der Hölle kommen musst, sondern einmal die Ewigkeit bei ihm verbringen darfst. Das ist so ein riesiges Geschenk. Jesus hat es getan, weil er dich lieb hat. Der Hauptmann bemerkt ja diese Naturgewalten. Aber im Text steht auch, als er das sah, was da geschah, und es ist ja eben viel mehr geschehen. Dieser Hauptmann hat ja all diese Liebe von Jesus gesehen am Kreuz. Diese vergebende Art, dieses an seine Mutter denken, sogar an seine Feinde zu denken. Er spürte also auch die Liebe von Jesus zu den Menschen. Sogar zu ihm selber, der ja seine Tötung leitete. Und sogar als hartgesottener Typ merkte er es. Merkst du es auch? Und ich frage dich, hast du dein Leben Jesus schon anvertraut? Wenn nein, dann tu es doch heute an diesem Karfreitag. Gib Jesus dein Leben. Lass ihn dein Leben bestimmen. So wie es im Johannesevangelium 1, Vers 12 heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht oder die Macht oder das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ja, wie kannst du Jesus einladen in dein Leben? Indem du zu ihm betest. Zum Beispiel mit diesen oder ähnlichen Worten, also dass du es vor allem auch bekennst. Jesus, es tut mir leid für die Sünden, die ich getan habe und tue, für meine eifersüchtigen Gedanken, für Unrecht, das ich anderen angetan habe, dafür, dass ich dich aus meinem Leben rausgehalten habe. Sag das so in eigenen Worten zu Jesus. Du weißt ja am besten, ja, was in deinem Leben nicht so sein sollte, wie es Gott will. Und wenn du das ehrlich betest und dann bittest, vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben. Und du sollst von nun an mein Herr und Retter sein. Und ich vertraue dir. Wenn du das betest, dann verspricht Jesus, dass er in dein Leben kommt und dass du ein Kind Gottes wirst. Und falls du das nicht alleine machen möchtest, und falls du heute Ja sagst und sagst, ja, Jesus, ich will dir vertrauen, dann kannst du auch auf jemanden zugehen oder auf mich zukommen, dann können wir das zusammen durchgehen. Ein neues Leben anfangen, weil Jesus sein Leben für dich gelassen hat. Aber vielleicht sagst du, ja, wenn ich da dabei gewesen wäre und diese Finsternis erlebt hätte und dann dieses Erdbeben und die Gräber, also gut, das hat ja der Hauptmann wahrscheinlich nicht gesehen, das mit den Gräbern, aber da das Erdbeben. Und wenn ich dich, Jesus, so erlebt hätte, dann könnte ich schon eher glauben. Aber da kann ich dir sagen, es haben ja x-tausend Leute zugeschaut. Und sicher einige hundert oder man weiß nicht die Zahl, aber eine große Menge hat zugeschaut. Und die haben sich wohl, heißt es im Text, an die Brust geschlagen, so als Zeichen der Betroffenheit, des Erschreckens. Aber es heißt nur vom Hauptmann und gut seinen Mitarbeitern auch, dass sie bekannten, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Also viele, die diese Szenerie erlebt haben, deren Leben hat sich nicht verändert. Sicher auch bei anderen, man weiß es nicht, wir wissen es nur vom Hauptmann und ein paar seiner Leute. Aber bei vielen ging das einfach so, sie waren erfasst, aber dann kommt der Alltag wieder. Und das gilt auch für dich, also dieses dabei zu sein, ich denke mal, ach, das wäre schon eindrücklich gewesen. Aber es ist nicht das, was zählt, sondern was beim Hauptmann das Ausschlaggebende gewesen ist, ist der Heilige Geist, der hat an ihm gewirkt. Und der Heilige Geist, der wirkt auch heute an dir, an deinem Leben, der ruft zu dir, lass Jesus in dein Leben hinein. Der Heilige Geist hat das Herz des Hauptmanns geöffnet. Dabei muss er nicht mal seinen Verstand abschalten. Er hat ja gesehen, dass da Übernatürliches abläuft. Und er als der erfahrene Mann mit beiden Füßen am Boden, der hat gemerkt, da ist Gott am Wirken. Aber er hat es durch den Heiligen Geist gemerkt. Und so muss der Heilige Geist auch dein Herz auftun. Ja, er muss unser Herz auftun, auch meines, auch wenn ich schon länger an Jesus glaube. Und wenn du schon lange an Jesus glaubst, dann brauchen wir den Heiligen Geist auch immer wieder neu, der uns dankbar sein lässt, eben für das, was Jesus getan hat. Oder vor das, was auch Jesus in deinem Leben tut. Oder was er uns immer wieder schenkt. Das wird häufig so normal. Und da brauchen wir auch den Heiligen Geist, um dankbar zu sein. Und dazu lädt uns dieser Karfreitag auch immer wieder ein. Und es soll uns helfen. Wir möchten einen Moment der Stille haben, wo du eben Jesus einladen kannst in dein Leben, zum ersten Mal, mit eigenen Worten. Oder wenn du schon lange an Jesus glaubst, dass du inne wirst, dass wir so einen Moment der Stille haben, wo du Jesus danken kannst. Oder auch, wo du sagst wieder, ja Jesus, ich will dir wieder neu vertrauen, du bist vertrauenswürdig. Und vielleicht bist du vor einer schwierigen Situation, einer Herausforderung. Da kannst du auch in dieser Zeit der Stille sagen, schau Jesus, wenn du schon dein Leben für mich gegeben hast, dann wirst du auch mich diesen nächsten Schritt führen und mich nicht verlassen, sondern bei mir sein. Wir haben einen Moment der Stille. Jesus, wenn ich so dran denke, was du auf dich genommen hast, was du erduldet hast, du hättest dich ja wehren können, aber du hast es nicht getan. Und so danke ich dir und ich staune auch darüber, dass du das durchgehalten hast und dass du sogar für andere gedacht hast. Und danke, hast du auch das Herz dieses Hauptmanns berührt und einiger seiner Leute. Danke, dass du auch mein Herz und dass du unser Herz immer wieder neu berührst. Lass es offen sein, Herr. Hilf uns, gegenüber dir und dem Wirken deines Geistes offen zu sein. Und ich bitte dich auch, dass du da, wo jemand berührt ist, dass du in sein Leben kommen kannst. Und dass du weiter zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Amen.